Auch wenn es immer wieder Zeichen der Entspannung gab, so richtig glaubt man nicht an eine zeitnahe Beendigung des Konflikts mit dem Iran, den die USA und Israel begonnen haben. Eine echte Lösung ist nicht in Sicht und nachdem die Straße von Hormuz nun internationale Bekanntheit erlangt hat, leider nicht im positiven Sinne, gerät nun ein weiterer Handelsweg unter Beschuss. All das hilft nicht, den Ölpreis und damit auch die Energiekosten für die Verbraucher zu senken. Gleichwohl steigt der IFO-Index für das Geschäftsklima. Der DAX steigt über 25.000 Punkte und der UBS Wealth Report, der zeigt Widersprüchliches an. Kommt es nun durch den Beschuss der Houthi-Rebellen zu weiteren Verschärfungen beim Ölpreis? Woher kommt die ambivalente Situation im Global Wealth Report für Deutschland und welche Quartalsberichte sollte man im Auge behalten? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 30. Juli 2026 und bei mir im Studio begrüße ich mal wieder Joachim Schallmeier aus der volkswirtschaftlichen Abteilung der DK Bank. Guten Morgen, Joachim.
Guten Morgen.
Ja, Joachim, wir starten heute mit einem Blick auf die internationale Großwetterlage, um das mal so zu sagen. Über Deutschland liegt ein Hoch, zumindest wettertechnisch, in den letzten Wochen. Allerdings, wenn wir so auf die internationale Lage schauen, da sorgen mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zwar immer wieder für Bewegung an den globalen Rohstoff- und Finanzmärkten, aber so richtig Entspannung stellt sich da ja nicht ein. Aber was für eine Signalwirkung hätte denn so eine Entspannung jetzt da im Golf, im Persischen Golf, auf die Weltwirtschaft und insbesondere auf die Stimmung der Anleger? Das wäre ja wahrscheinlich ein ziemlicher Boost, wenn da jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe reinkäme.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr beruhigendes Signal, denn man muss ja schon sagen, die letzten 3-4 Wochen geht es wieder in eine Richtung, die man sich so nicht gewünscht hat. Das heißt, wir haben ja immer wieder diese Sticheleien, diese Eskalationen, durchaus auch nennenswerte Angriffe, auch die Sorge, dass sich das Ganze eben ausweitet, dass eben nicht nur die Straße von Hormuz betroffen ist, sondern auch die Seefahrtswege, die dann durch das Rote Meer und damit auch durch den Suezkanal führen. Das sind alles immer wieder Eskalationen, die die Märkte natürlich verunsichern. Man sieht das an den Preisen, vor allen Dingen am Ölpreis, der ja auch mal wieder die Marke von 100 US-Dollar pro Fass durchbrochen hatte zwischenzeitlich. Also da setzt dann schon Nervosität ein. Es sind auch nicht nur die Ölpreise, sondern auch die Rohstoffpreise insgesamt doch mit deutlichen Steigerungsraten. Betrifft ja auch die Gaspreise vor allen Dingen, die sind ja auch extrem stark angestiegen. Die Strompreise mit der möglichen Ausweitung kommt man natürlich auch auf andere Produkte dann zu sprechen. Also das ist schon eine Gemengelage, die weiter extrem fragil ist und die Weltmärkte in Atem halten. Es ist aber doch auch noch so, dass es alles im Rahmen des Basisszenarios verläuft. Also das war klar, dass im Grunde genommen jetzt nicht da sofort ein Verhandlungserfolg erzielt wird und damit die Rückkehr zur Normalität erreicht wird innerhalb kürzester Zeit, sondern das Ganze bleibt auch, selbst wenn man sich irgendwo auf eine Wiederaufnahme des Schifffahrtsverkehrs einigt, bleibt die Lage natürlich insgesamt fragil. Und das ist das zentrale Thema, was uns sicherlich noch jetzt die nächsten Monate, wahrscheinlich das zweite Halbjahr hier intensiv auch beschäftigen wird. Das Gute, das muss man sagen, ist, dass weiter gesprochen wird, es wird verhandelt. Die gegenseitigen Angriffe sind deswegen natürlich ein Stück weit diesen Verhandlungen jetzt geschuldet. Man versucht sich da in eine gewisse vermeintlich bessere Verhandlungsposition dann zu bringen. Also wir würden das schon noch so einordnen, dass das Ganze Verhandlungstaktik ist, das aber nicht und das bleibt das Entscheidende. Nach wie vor, dass eben keine roten Linien dabei überschritten werden. Und rote Linien, das sind nach wie vor, oder dass die rote Linie ist nach wie vor, dass man sich gegenseitig flächendeckend wirklich Infrastruktur zerstört. Ja, dann punktuell ist die Sorge da und punktuell ist das auch geschehen, aber eben keine flächendeckende Zerstörung von Infrastruktur. Das bleibt die rote Linie, solange die ganzen Angriffe unterhalb dessen stattfinden, schaut der Markt dahin, aber und gerät auch punktuell in erhöhte Nervosität, aber es ist dann ein Thema, wo man hinblickt, aber was eben jetzt nicht an allererster Stelle dann die Kursentwicklung beeinflusst.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie immer im Frühjahr solche Events stattfinden. Das war ja dieses Jahr so, das war letztes Jahr auch so. Letztes Jahr hatten wir die große Zollankündigung am Liberation Day. Das war ja auch was die Märkte extrem beeinflusst hat und extrem geschockt hat in dem Fall auch. Da frage ich mich, diese diskutierten US-Zölle, die ja letztes Jahr wirklich dafür viel Furore gesorgt haben, ich habe das Gefühl, das ist komplett ins Hintertreffen geraten, das interessiert überhaupt keinen mehr. Und ich habe jetzt auch gelesen in der Auswertung, dass die gar nicht so zum Tragen kommen und deswegen es eigentlich auch gar nicht mehr so relevant ist. Ist das was tatsächlich jetzt komplett in den Hintergrund getreten ist? Weil offiziell bestehen diese Zölle ja, man liest aber immer wieder, naja, aber sie werden eben nicht komplett durchgesetzt.
Genau, das ist der Punkt. Also die Unsicherheit, die ja die Märkte wirklich zu Turbulenzen veranlasst haben, war ja die Unsicherheit darüber, wie stark diese Zölle umgesetzt werden. Denn die Ankündigung, die hätten, wenn das in 1:1 umgesetzt worden wäre, ja wirklich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen gehabt und damit auch schwerwiegende Folgen für die Kapitalmärkte. Jetzt ist man ja deutlich hinter diesen Zolldrohungen, die man in der ersten Runde ausgesprochen hat, zurückgeblieben. Ja, der durchschnittliche Zollsatz, also es ist ja ein Flickenteppich mittlerweile, muss man sagen, den man da hat, den niemand mehr genau durchschaut, weil es zig Ausnahmen für Sektoren, Unternehmen, Produktgruppen bis hin zu Einzelprodukten gibt. Aber wenn man es mal so den durchschnittlichen Zoll versucht zu errechnen, dann sind wir irgendwo in der Größenordnung von 10% durchschnittlichem Zollsatz. Und da hat sich eben gezeigt, wenn man unterhalb dieser kritischen Zollschwellen bleibt, dann kann die Weltwirtschaft und auch die Unternehmen damit gut zurechtkommen. Das Entscheidende ist ja, dass diese Unsicherheiten über die zukünftigen Zölle, dass die möglichst gering bleiben. Und hier haben wir jetzt doch auch jetzt mit der Verlängerung der Zölle ein Umfeld, wo wir mehr oder weniger flächendeckend diese rund 10% Zölle haben und somit eine recht stabile Situation, wenn man das so sagen kann, auch wenn man natürlich immer wieder erratische Androhungen erhält, dann eben doch irgendwo das Signal erhalten, dass auch die USA wahrscheinlich davor zurückschrecken, dann jetzt erratisch dann wirklich die Zölle hochzusetzen, denn damit würde man sich ins eigene Fleisch schneiden und damit bleibt es dabei. Wir haben höhere Zölle als vor Trumps Amtsantritt, aber wir haben deutlich niedrigere als die Befürchtungen und damit haben wir rund 10% durchschnittlichen Zollsatz und wir haben gelernt, dass die Weltwirtschaft und auch die Unternehmen damit gut zurechtkommen.
Ja gut, im Zweifel wird es ja auf den Verbraucher umgelegt. Also da merken wir vor allem dann vielleicht was irgendwann in den Inflationsdaten. Daten ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich habe mir mal wieder den hier im Podcast wirklich viel besprochenen IFO-Index angeguckt. Der bildet ja so die Geschäftslage ab. Und der hat tatsächlich bei der letzten Umfrage zugelegt, obwohl die gefühlte Geschäftslage in den Unternehmen eigentlich ja nicht so gut ist. Also wenn wir uns gerade mal die aktuellen Nachrichten der deutschen Automobilbauer anschauen, da kommt ja jeden Tag irgendwelche Gewinnwarnungen oder Entlassungen. Was liest du denn aktuell aus der Stimmung der deutschen Unternehmen heraus und wie sehr schlagen sich denn äußere Faktoren wie internationale Konjunktur, Energiefragen in diesen Geschäftserwartungen wieder?
Ja, das ist der springende Punkt. Also die Stimmung hält sich auf und die Stimmung wechselt natürlich zurzeit sehr schnell. Also es kommt ganz stark zurzeit darauf an, wann sozusagen der Abgabetermin für diese Umfragen ist. Denn die Stimmung ist natürlich stark durch die geopolitischen Veränderungen getrieben. Und da kommt es natürlich darauf an, ob gerade eine Waffenruhe und ein niedriger Ölpreis das Umfeld bestimmt oder eben das Gegenteil, wieder steigende Ölpreise und große Sorgen darüber, wie die Situation sich geopolitisch weiterentwickelt. Also die Stimmung schwankt stark. Zuletzt hat sich die Stimmung wieder etwas aufgehellt. Aber bei all diesen starken Veränderungen gilt es dann ein bisschen längerfristig da mal durchzuschauen. Und auch wenn man jetzt so einen leichten Hoffnungsschimmer hat, dann muss man doch sagen, die Lage insgesamt, die bleibt angespannt. Auch das Niveau, was die Wirtschaftslage beschreibt, ist ja immer noch in einem Bereich, der in den vergangenen Jahren einfach mit Stagnation verbunden war. Also der IFO-Index, der signalisiert zwar durchaus mal auch mal Hoffnungsschimmer, stimmungsseitig, aber es braucht ja viel mehr als zaghafte Hoffnungsschimmer, dass man jetzt wirklich auch mal ein bisschen positiver konjunkturell in die Zukunft blicken kann. Und von daher bleiben natürlich die entscheidenden Themen auch beim Ausblick auf die deutsche Volkswirtschaft, dass wir in den strukturellen Themen weiter große Herausforderungen haben. Da ändert jetzt auch nicht eine gewisse Stimmungsaufhellung etwas, sondern die Lage bleibt angespannt und du hast es auch angesprochen, zu Recht, gerade auch in der Automobilbranche, da zeigt sich ja doch auch einfach nochmal, dass dieser Strukturwandel, dem ja jedem bewusst ist, dass wir dem einfach zurzeit ausgesetzt sind, dass es eben ein extrem harziger, schwieriger, langwieriger Prozess ist und die Nachrichten, die wir auch die letzten Wochen aus dem Automobilsektor erhalten haben, die unterstreichen das eben nochmal, dass es mittlerweile eben auch an die Arbeitsplätze geht und dass wir hier eben diesen Wandel stark ausgesetzt sind. Und das sind Hoffnungsschimmer zwar schön, aber sie reichen sicherlich nicht aus, um dann auch eine deutlich bessere Perspektive für die deutsche Wirtschaft dann einzunehmen.
Ich habe mir noch was anderes angeguckt im Zusammenhang mit Deutschland, und zwar die Großbank UBS, die veröffentlicht ja jedes Jahr so ein Global Wealth Report, wo man eben sieht, wo stehen die einzelnen Länder, und da stand drin, dass Deutschland eine Ausnahme unter den großen Volkswirtschaften ist, denn die obersten Vermögensklassen wachsen, aber das durchschnittliche Vermögen, das stagniert oder sinkt sogar, wenn man es inflationsbereinigt betrachtet. Das ist ja eine sehr außergewöhnliche Entwicklung, die wir da sehen. Dann die Börsen boomen weltweit in den Zeiten jetzt trotzdem, und in Deutschland sinkt der Wohlstand inflationsbereinigt. Woran liegt das denn? Das ist ja eigentlich eine total verrückte Situation. Eigentlich müsste man ja sagen, wenn die Finanzmärkte laufen, gerade in den höheren Klassen, müsste ja dann eigentlich so insgesamt ein Aufschwung auch zu sehen sein im Wohlstandsreport.
Ja, das ist schon richtig. Es ist jetzt nicht nur ein rein deutsches Phänomen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das weltweite Vermögen einfach weiter rasant wächst. Ja, das ist die Erkenntnis. Das wird jetzt auch nicht überraschen. Wir kennen die Bewegungen an den Börsen. Die kennen in den letzten Jahren nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und deswegen setzt sich der Trend der letzten Jahre fort. Hat sich jetzt sogar nochmal beschleunigt. Das heißt, das globale Vermögen, wenn man das jetzt mal global aggregiert und in US-Dollar bewertet, dann ist es im letzten Jahr fast 11% angestiegen. Und das ist natürlich erstmal vor allen Dingen eben der guten Wertentwicklung an den Kapitalmärkten geschuldet. Aber, und das ist die Kehrseite, und das ist genau das, was du auch ansprichst, das trifft für Deutschland zu, es trifft aber auch global zu, dass in den meisten Ländern das Medianvermögen sinkt. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Das heißt, das Wachstum dieser Vermögenswerte ist stark von den obersten Vermögen getragen. Heißt also nichts anderes, als dass die Ungleichheit hier ein Stück weit zunimmt.
Genau, da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was der Median ist, weil das ist ja so ein, wir kennen alle das sogenannte arithmetische Mittel oder man nennt es dann auch Mittelwert. Und der Median, der wird ja ein bisschen anders bestimmt. Und ich sage jetzt mal, wie ich es noch im Kopf habe, aus dem Statistikteil meines Studiums. Es wird quasi gezählt, keine Ahnung, wir haben 17 Menschen, deren Vermögen jetzt angegeben wird und der Median ist quasi genau abgezählt der Teil, der in der Mitte liegt. Also ich gucke quasi alle 17 durch und zähle, bis ich genau in der Mitte angekommen bin. Das wäre dann dementsprechend bei 9 in dem Fall. Also der 9. wäre quasi genau in der Mitte, dann liegen links 8 und rechts 8 davon und das wäre quasi der Median. So würde ich es mal zusammenfassen vielleicht.
Exakt. Also man nutzt den Median immer dann, wenn man starke Ausreißer hat. Ja, dann ist es sozusagen eine gute Ergänzung zum arithmetischen Mitteln, weil einzelne Ausreißer ansonsten den Mittelwert sozusagen stark verzerren. Und genau so wie du es erklärt hast, passt es, würde ich jetzt gar nichts ergänzen.
Danke.
Es ist einfach einfach dieser robustere, gegen Ausreißer ein robustere Wert. Und deswegen ist es gerade in der Betrachtung, wenn man jetzt so Vermögen betrachtet oder auch bei Gehältern oder so, ist es immer nochmal ein besseres Maß, um einfach wirklich zu zeigen, wo die Mitte liegt.
Genau, um so Verschiebungen auch festzustellen. Ne? Wenn ich jetzt so ein paar sehr, sehr hohe Werte habe und ganz viele niedrige, dann ist das arithmetische Mittel ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn man dann den Median nimmt, dann sieht man, oh, das ist ja viel niedriger als das arithmetische Mittel. Und dann merke ich eben, okay, da ist irgendwas verschoben auf der Skala in die eine oder andere Richtung.
Exakt, das ist genau dieses Thema mit den Ausreißern, die dann einfach da das arithmetische Mittel verzerren und beim Median dann eher näher an der tatsächlichen Verteilung vielleicht dran liegen.
Ja. Guck mal, haben wir noch ein bisschen Statistikvorlesung gemacht heute hier. Ja, apropos Entwicklung, lass uns doch mal auf den DAX schauen. Der DAX, der ist ja wieder jetzt doch recht deutlich über die 25.000 Punkte geklettert die letzten Tage. Und das Ganze, ja, wir hatten eben das Thema Vermögensungleichheit so ein bisschen angesprochen. Wir haben das Thema stagnierende Wirtschaftsleistung, auch wenn jetzt gerade heute Morgen gemeldet wurde, dass das Wachstum trotz Iran-Krieg gar nicht so schlecht war und sogar besser war als gedacht zunächst. Aber eigentlich ist es ja wieder mal total paradox. Und ja, ich weiß, die deutschen Firmen, die sind international ausgerichtet. Der DAX ist international ausgerichtet. Aber jetzt sind wir wieder bei der Automobilindustrie. Das ist so ein bisschen die Achillesferse Deutschlands, habe ich immer das Gefühl. Die melden jetzt ja nicht gerade so tolle Sachen gerade. Und dennoch, der Markt scheint zu sagen, nö, wir glauben doch weiterhin an die Geschichte und an die Story, die da erzählt wird. Woher kommt denn dieser unfassbare Glaube daran, dass es auch für die deutschen Unternehmen weitergeht?
Naja, der Glaube ist schon noch vorhanden, aber man sieht es ja schon auch in der Kursentwicklung des DAX, dass die globalen Investoren schon stark differenzieren. Ich meine, das Wachstum volkswirtschaftlich, auch wenn jetzt heute Morgen da ein bisschen bessere Wirtschaftsdaten berichtet wurden, das bleibt niedrig, ja. Also wir sind hier im Zehntel Prozentpunkte-Bereich und das zeigt einfach, wie super niedrig diese Flughöhe ist, auf der wir uns wirtschaftlich bewegen. Und es ist schon vollkommen richtig, dass der DAX sicherlich kein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft ist, weil wir zum Glück eben gerade was die DAX-Konzerne anbelangt, eine internationale Ausrichtung auch haben. Und international, trotz aller Krisen, die wir jetzt ja auch in dem Podcast wieder besprochen haben, sei das Iran, Ukraine haben wir jetzt nicht besprochen, aber auch die Zölle. Also trotz all des Gegenwinds muss man ja sagen, die globale Konjunktur steckt das Ganze nach wie vor, gilt bis zum heutigen Tag sehr gut weg. Und das hilft natürlich auch den DAX-Unternehmen. Aber trotzdem, es hinterlässt die Bremsspuren mittlerweile. Die DAX-Unternehmen stecken es eben nicht mehr ganz so sportlich weg wie die letzten Jahre und seit Jahresanfang. ist der DAX ja gerade mal um 1% angestiegen. Kurstechnisch, ja, der Rest kommt nur aus der Dividende. Und damit hinken wir natürlich global gesprochen fast allen Aktienmärkten hinterher. Ja, USA haben wir einen Anstieg seit Jahresanfang um 7%. Die zweite Reihe in den USA ist sogar um 17% angestiegen. Ja, wenn wir nach Asien blicken, in Asien liegen die Kurse zwischen 15% und 25%. Seit Jahresanfang im Plus. Ja. Taiwan, Korea, wissen wir, Halbleiter natürlich das treibende Thema. Und trotz der Korrektur, die wir jetzt die letzten Wochen im Halbleitersektor gesehen haben, liegen diese Märkte mehr als 30% im Plus. Und selbst der europäische, der breite europäische Large-Cap-Markt ist 8% seit Jahresanfang im Plus. Also da ist dieses Kursplus im DAX von 1% ein ganz deutliches Signal, dass eben diese ganzen Themen, die wir ja regelmäßig diskutieren, die auch weithin benannt und bekannt sind, dass die sich eben zunehmend dann doch auch in der Kursentwicklung des DAX widerspiegeln. Und es fehlen halt dem DAX wichtige innovationstreibende Unternehmen. Ja, wir kämpfen eben weiterhin mit den strukturellen Veränderungen, du hattest die Automobilbranche angesprochen, das ist ein ganz wichtiges Thema, wobei es in der DAX-Gewichtung keine so große Rolle mehr spielt, aber wir haben es eben auch in anderen Industrien, dass wir da durchaus in die Mangel genommen werden. Oder beziehungsweise eben dort, wo im Moment auch starkes Wachstum in Europa ist, nämlich im Bankensektor, wo wir eine relativ geringe Gewichtung hier in Deutschland haben, oder auch Energiewerten, die wir ja gar nicht in unserem Index haben, dass wir eben dort, wo Wachstum ist, nicht mitpartizipieren. Und deswegen muss man das schon ein bisschen differenzierter betrachten, diese Bremsspuren und die fehlenden Innovationskraft oder fehlende Strukturunternehmen, die andere Indizes nach oben treiben, das macht sich mittlerweile schon am deutschen Aktienmarkt bemerkbar.
Genau, du hast eben auch das Thema Innovation angesprochen. Technologie, fällt einem da gleich ein, KI, Speicherkrise und so weiter. Jetzt gab es in China einen riesen Börsengang. Ich glaube, so ziemlich der größte Börsengang, den China jemals gesehen hat, mit CXMT, der jetzt auch, glaube ich, durch diesen Börsengang zum wertvollsten chinesischen Unternehmen aufgestiegen ist, zumindest von Festlandchina. Ist das dadurch, dass da jetzt auch so viel Bewegung reinkommt auf der chinesischen Seite, durchaus was, wo man sagen muss, oh, da müssen wir aufpassen, da müssen wir schauen, was passiert da, wie entwickelt sich das, weil China schwingt sich ja schon auf, den USA zumindest in Teilen den Rang abzulaufen, also was auch solche Technologien dann angeht, wahrscheinlich in nächster Zeit umso mehr.
Unbedingt. Also dieses, was du angesprochen hast, CXMT, Halbleiterhersteller oder Lithografie-Maschinenhersteller, das ist nun mal ein weiterer Mosaikstein. Wir haben jetzt ja doch in den letzten ein, zwei Jahren einfach erlebt, wie rasant und schnell diese Aufholjagd der Chinesen stattfindet und tatsächlich auch sichtbar wird. Das ist bei KI der Fall, das ist jetzt im Chip-Bereich der Fall, das ist ja auch in anderen Technologien der Fall. Ob das unsere Kernkompetenzen im Maschinenbau sind, da haben wir plötzlich aus China Konkurrenz, sowohl technologisch als auch preislich sowieso, ja, das ist dann auch subventioniert und all diese Themen, aber eben mittlerweile ist es nicht mehr einfach nur günstig, sondern es ist eben auch gut. Es reicht technologisch vielen Unternehmen in Europa oder in den USA das Wasser. Jetzt haben wir in den KI-Technologien nicht nur in den Anwendungen, sondern tatsächlich dann eben auch bei den Lithografiemaschinen, wo ja in Europa wir das Monopol hatten mit der ASML, eigentlich die Firma von Weltrang, die einzige, die wirklich im ganz Hochtechnologiebereich die Halbleiterherstellung ermöglicht, dass hier der Vorsprung auch zusammenschmilzt. Da hat der Markt die ganze Zeit schon drauf geschaut, aber jetzt wird es eben nochmal deutlicher, auch eben durch diesen Börsengang, dass da der Vorsprung eben auch zusammenschmilzt. Wir sehen das bei anderen Feldern, ob das erneuerbaren Energien sind. Robotik, ja, Robotik auch so ein Feld, das ist ja gerade ein Zukunftsfeld der KI-Anwendung. Also wenn man über jetzt die ersten Stufen hinausgeht, stellt sich ja die Frage, okay, wie machen wir diese KI nutzbar dann auch? Und da spielt ja die Robotik eine große Rolle. Und auch da sehen wir, dass China eben führend ist technologisch und so weiter und so fort. Also das sind alles Themen, auf die die Märkte sensibel reagieren, die Märkte einfach viel stärker in den Fokus nehmen und wo einfach deutlich wird, dass der Vorsprung, den wir uns in vielen Teilen technologisch erarbeitet haben, einfach sehr schnell schrumpft, beziehungsweise in gewissen Teilen sicherlich auch Unternehmen mittlerweile überholt wurden, so dass wir uns da überhaupt gar nicht ausruhen können, sondern aufpassen müssen, dass wir nicht den Anschluss verpassen. Das muss man natürlich auch aufpassen. Diese Entwicklung auch in China, die gehen natürlich auch mit einer enormen Kapazitätsausweitung einher. Also da wird auch in den kommenden Jahren natürlich eine Bereinigung anstehen. Ja, und die wird dann auch die asiatischen Märkte auch wieder stärker ins Risiko stellen. Also es ist keine Einbahnstraße, sagen wir mal so, aber die Europäer müssen bei vielen Themen halt erstmal richtig abbiegen. Und ich glaube, das ist das, was einfach auch durch diese technologischen Entwicklungen jetzt nochmal klarer sichtbar ist.
Genau, einige Entwicklungen werden auch schon sichtbar. Wir haben wieder, und das ist ja auch ein Thema, was dich immer beschäftigt, Quartalsberichtssaison. Viermal im Jahr berichten ja die großen Unternehmen, wie es wirtschaftlich läuft für sie. Und dieser Reigen an Zahlen, der jetzt da über die Märkte hereinbricht, der wird natürlich auch immer ganz genau beobachtet, denn da lässt sich ja auch dann viel rauslesen, wie wird die Entwicklung gesehen, wie wird es wohl weitergehen in den Unternehmen, und damit lässt sich natürlich auch ableiten, bleibt es interessant, investiert zu bleiben. Und da ist natürlich jetzt ganz interessant für uns, wie sieht's aus bei den Unternehmensquartalsberichten? Was gilt es zu erwarten, beziehungsweise was haben wir schon gesehen?
Da stockt einem fast erneut der Atem, muss man sagen. Das ging uns ja im ersten Quartal schon so. Wenn man da nochmal Revue passieren lässt, man hat ja erwartet, dass im ersten Quartal die Gewinne um 10% steigen, und wir hatten damals schon gesagt, nee, das wird locker übertroffen werden. Aber das Ausmaß, mit dem die Unternehmen die Erwartungen übertroffen haben im ersten Quartal, das war ja enorm. Und genau das zeichnet sich jetzt auch im zweiten Quartal in den USA erneut ab. Also der Konsens aller Analysten, ja, ist davon ausgegangen, dass wir rund 22% Gewinnwachstum jetzt im zweiten Quartal sehen, also dass die Unternehmen in den USA im S&P 500 im zweiten Quartal rund 22% mehr verdienen als im Vorjahresquartal. Und jetzt haben rund 200 Unternehmen aus dem S&P 500 schon die Zahlen vorgelegt. Und aktuell kommen wir dabei knapp 30% Gewinnwachstum raus. Also es ist erneut einfach eine unglaubliche Gewinndynamik, die wir da sehen. Jetzt kann man sagen, ja, Vorsicht, das verteilt sich nur auf wenige Unternehmen. Das ist auch richtig so. Das ist auch so. Da spielen ja immer diese Magnificent 7 da eine Rolle. Das passt nicht mehr ganz, ja, weil natürlich auch diese Gruppe der marktführenden Unternehmen immer so ein bisschen einem Austausch unterworfen ist. Ja, also eine Tesla passt da gar nicht mehr so richtig rein, eine Broadcom müsste man reinnehmen, aber trotzdem diese dominierenden Unternehmen, die haben nach wie vor einen hohen Zuwachs in Unternehmensgewinnen, aber, und das ist das Entscheidende, auch die übrigen Unternehmen, der breite Markt, der kann ungefähr ähnlich starke Gewinnzuwächse mittlerweile verbuchen. Also es ist eben nicht mehr nur so, dass es nur diese Spitzengruppe ist, sondern der Gewinnanstieg, der findet eben auch mittlerweile in der Breite des Marktes statt. Und das ist doch ein großer Unterschied. Und das ist erstmal was natürlich auch positiv auf den Gesamtmarkt reflektiert. Nichtsdestotrotz, und das sehen wir ja in den Kursentwicklungen jetzt auch in den letzten Wochen, und das ist natürlich auch das dominante Thema, jetzt während dieser Berichtssaison unter der Indexoberfläche finden ja massive Veränderungen statt. Also wir haben ja gerade in diesem Jahr diese enorme Dynamik bei den Halbleiterherstellern gesehen, die vor allen Dingen ja auch dann ganze regionale Indizes mit nach oben gezogen haben. Ja, der Schwellenländerindex, ja, dominiert von Halbleiterunternehmen, oder auch in Japan und auch im Nasdaq natürlich am Ende des Tages. Also diese Halbleiterunternehmen, die waren die Stars, die haben die Indizes nach oben gebracht, die sind auch nach wie vor die Stars, was jetzt die Unternehmensgewinne anbelangt, aber der Markt schaut da natürlich mittlerweile doch schon sehr differenziert auf diese Ergebnisse, sehr differenziert auf diese Kursentwicklung. Die Aktienmärkte und diese Sektoren haben zum Teil erheblich mittlerweile korrigiert. Und man stellt sich halt dann schon stärker die Frage, wie nachhaltig ist dieser Investitionsboom? Ja, also werden wir ständig eine höhere Nachfrage sehen, oder sehen wir eben jetzt doch auch Anzeichen, dass sich zumindest die Nachfragedynamik etwas abschwächt? Ja, wir haben nach wie vor eine hohe Nachfrage, aber die Dynamik lässt halt ein bisschen nach. Ja, und reicht das, um diese hohen Bewertungen dann teilweise oder hohen Erwartungen dann zu unterstützen? Wir bekommen eben durchaus auch die Konkurrenz aus China. Wir haben ja eben gerade über CXMT gesprochen. Also auch da kommen natürlich neue Anbieter ins Spiel. Wir haben auch diese Thematik, dass eben vermehrt diese sogenannten Kreislaufgeschäfte, also dass sozusagen die Finanzierung teilweise von einem Unternehmen stattfindet, das nachher auch die Produkte verkauft. Also wie nachhaltig sind diese Geschäfte? Das alles sind Fragen, mit denen sich der Markt beschäftigt. Auch dass zunehmend natürlich die Cashflows, die freien Mittelzuflüsse auch der großen Hyperscaler schrumpfen oder sich sogar umkehren, dass also stärker Verschuldung aufgenommen wird. Also all das ist etwas, was diese exzellente, herausragende Berichtssaison so ein bisschen anderen Licht betrachtet wird. In der Summe muss man sagen, wir haben in der Breite ausreichend starke Gewinnentwicklung, auch jetzt mit Blick dann auf die Kursentwicklung im dritten Quartal. Also in so einem Umfeld wird es schwer, dass der Gesamtmarkt wirklich mal in eine spürbare Korrektur kommt. Und es ist gesund, eben gerade aus den Bereichen, wo enormer Optimismus und extrem hohe Erwartungen mittlerweile sind, dass da dann auch ein Stück weit hier die Luft rausgeht, dass da Korrektur stattfindet, dass man eben hier auch die Kehrseiten der Medaille sich anschaut. Das ist eher begrüßenswert, das ist positiv, das ist gesund. Und wir sehen aber eben doch, dass diese hohen Investitionen jetzt nicht von einem Quartal zum anderen eingestellt werden. Sie laufen weiter, sie werden einfach kritischer betrachtet, aber sie werden dazu führen, dass der Gesamtmarkt auch in der Breite der Unternehmen eben eine gute Gewinnentwicklung hat. Und am Ende des Tages, wenn wir so eine herausragende Unternehmensgewinnentwicklung in der Breite, gerade in den USA auch haben, dann ist das was den Gesamtmarkt stabilisiert. Und genau das passiert auch. Also unter der Oberfläche jede Menge Bewegung, massive Bewegung. Aber in der Summe gleichen sich dann die Themen so weit aus, dass unterm Strich doch eine positive, klar positive Bilanz gezogen werden kann. Und das ist eigentlich auch die Signalwirkung dann für die Kursentwicklung, die wir jetzt hier im dritten Quartal zu erwarten haben. Und vielleicht noch ganz kurz ein Wort auch mit Blick nach Europa. auch in Europa können die Gewinne jetzt, man muss ja sagen, schon endlich mal zulegen. Das heißt, auch die europäischen Gewinne werden in diesem Jahr, jetzt in diesem Quartal, rund 20% zulegen können. Das ist getrieben vor allen Dingen durch Finanzwerte und Energieunternehmen. Aber es ist mal doch ein positives Signal, dass auch Europa Gewinnwachstum kann. Etwas, wo wir ja lange Zeit zurückgefallen sind. Und das ist natürlich gerade im jetzigen Umfeld, wo man teilweise diese KI-Exzesse ein bisschen kritischer betrachtet, natürlich auch positiv, dass wir fundamental jetzt Argumente liefern, auch gegenüber globalen Investoren, doch auch mal wieder ein bisschen stärker nach Europa zu blicken. Und das dürfte uns im Ausblick, auch im Kursausblick jetzt fürs zweite Halbjahr sicherlich helfen.
Ja, Joachim, dann will ich es mal mit diesem, ja, ich würde sagen, durchaus positiven Abschluss bewenden lassen für heute. Nicht, dass wir noch irgendwelche negativen Themen wieder aufreißen zum Ende hin. Und würde sagen, wir machen für heute mal Feierabend, zumindest im Kontext des Podcasts. Du kannst wieder die Finanzmärkte analysieren. Ich kümmere mich mal um den Podcast, damit er zu den Zuhörerinnen und Zuhörern kommt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie mal Fragen haben, zu wirtschaftlichen Themen, zur Börsenentwicklung, zu speziellen Sachverhalten, dann schreiben Sie uns gerne und wir übernehmen das dann auch mal hier in dem Podcast. Und natürlich sind wir auch immer offen für Anregungen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@dk.de oder kommentieren Sie unter unseren Social Media Posts, da sehen wir das auch. Und wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben, wenn Sie uns weiterhin abonnieren. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer. Aber wir machen natürlich weiter, denn wir sind weiterhin für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.